HR Info. Gesellschaft.
Angriffe auf Synagogen, Beleidigungen im Alltag, schwer bewachte Schulen und Museen. Viele Juden in Deutschland fühlen sich hierzulande bedroht. Über 70 Jahre nach Ende des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs ist Antisemitismus in Deutschland kein Einzelfall. Wie weit verbreitet er ist, das lässt sich allerdings schwer sagen, denn Antisemitismus hat viele Gesichter. Hakenkreuzschmierereien an Holocaust-Gedenkstätten sind offensichtliche Zeichen. Doch was ist mit den versteckten Anfeindungen? Wie äußern sie sich und wie kann man damit umgehen? Darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, mein Name ist Anne Bayer. Doch trotz aller Widerstände, jüdisches Leben ist ein Teil unserer Gesellschaft. So hat zum Beispiel Deutschlands erste jüdische Schule nach dem Zweiten Weltkrieg, die Lichtigfeldschule in Frankfurt, vor 50 Jahren ihre Türen geöffnet. Auch hier gehört das Thema Sicherheit zum Alltag. Täglich steht ein Polizeiwagen vor der Tür, Mauern, Zäune und ein großes Sicherheitstor stören den Blick auf das prachtvolle, mehrstöckige Gebäude in der Frankfurter Innenstadt. Aber wenn man die Sicherheitskontrollen der Lichtigfeldschule erst einmal passiert hat, wird die Atmosphäre gleich freundlicher. Sabine Mischnat war an einem Ort, an dem Toleranz und Offenheit zur Schulkultur gehören.
Das Pessachfest beginnt mit Sonnenuntergang am 22. April. Ein Fest von vielen jüdischen Festen, das jeder Schüler hier an der Lichtigfeldschule kennt. Eine kurze Erklärung von Eliana, Schülerin einer 9. Klasse.
An Pessach soll man an den Auszug von Ägypten denken, weil die Juden sind ja geflüchtet.
An der jüdischen Schule sind traditionell auch Kinder anderer Konfessionen. Rund ein Fünftel der aktuell 400 Schüler sind Christen, Muslime oder auch Atheisten.
Okay, ich glaube nicht an Gott, aber ich denke einfach, dass wir hier alle zusammen dasselbe lernen, unabhängig von der Religion. Und das, denke ich, ist gut, ja.
Und das hieß auch für Mara, jüdische Religion von der 1. Klasse an. Außerdem müssen alle Kinder Neuhebräisch lernen. Eine Last scheint das nicht zu sein, auch nicht für Katharina, sie ist katholisch.
Es ist jetzt auch nicht irgendwie unangenehm oder sowas. Auch dieses Lesen lernen, das sind ja nicht mal Buchstaben, das sind ja richtig wie Hieroglyphen, sieht es ja praktisch aus.
Eltern bezahlen monatlich zwischen 290 und 410 Euro. Der Unterricht folgt dem staatlichen Lehrplan. Allerdings fließt das jüdische Profil an der Lichtigfeldschule immer mit ein, erklärt Schulleiterin Nuga Hartmann.
Zum Beispiel in Povi hatten wir, zu Frankfurt liest ein Buch, letztes Schuljahr, hatten wir das Thema Emigration. Und dann haben wir die Familie von Anne Frank genommen.
Barbara Dold-Papst unterrichtet seit fast 30 Jahren an der Lichtigfeldschule Mathe, Deutsch und Sport. Immer noch mit viel Freude, denn die Lernkultur an der Schule war für sie schon immer etwas Besonderes.
Wissen, das ist einfach ganz wichtig, aus der Geschichte heraus. Das ist das Einzige, was man einem nicht nehmen kann. Und das ist nach wie vor ganz wichtig, dass die Kinder ganz, ganz viel Wissen mitnehmen. Und wenn wir dann die Schullaufbahn unserer Schüler weiterverfolgen, dass viele auch wirklich sehr, sehr gute Abiture schreiben.
Die kleinen Klassen tragen ihren Teil dazu bei, glaubt sie. Auch wenn dadurch eine familiäre Atmosphäre entsteht, die Anforderungen an die Kinder sind hoch. Schulleiterin Hartmann macht daraus kein Geheimnis.
Wir fördern und fordern die Kinder.
Im übernächsten Schuljahr soll eine gymnasiale Oberstufe eingeführt werden. Ein Wunsch vieler Eltern, der auch von der Schule und der jüdischen Gemeinde getragen wird. Aktuell bleiben die Kinder bis zur 9. Klasse und müssen dann auf eine andere weiterführende Schule wechseln. Und das heißt dann auch weniger Sicherheit. Ein Thema, das im Leben der Kinder und ihrer Familien irgendwie täglich präsent ist. Und ganz besonders, wenn sie von antisemitischen Zwischenfällen hören, in Frankfurt oder anderswo.
Man bekommt schon etwas Angst davon. Aber natürlich ist es unser Alltag. Wir machen einmal monatlich auch eine Terroralarmübung. Ja, das geht uns schon nah.
Und auch Lehrerin Dold-Papst weiß, dass das besonders die jüngeren Kinder belastet.
Sie wissen zwar aus ihrer Geschichte heraus, das war schon immer so oder da ist schon immer viel passiert, aber für sie selber ist es ja erstmal ganz neu und damit auch ganz bedrohlich. Ich persönlich versuche immer, die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken, dass man ruhig bleiben soll und versuchen, eine Diskussion dann eben sachlich auszutragen.
Das war ein Beitrag von Sabine Mischnat. Das Ende macht dann doch etwas nachdenklich und vor allem eines klar, Antisemitismus gehört nach wie vor zum Alltag und zeigt sich manchmal sehr drastisch und unverhohlen, wie zum Beispiel erst diese Woche die Schmierereien an der Holocaust-Gedenkstätte in Frankfurt und auch die Erfahrungen, die jüdische Mitbürger machen. Unsere Reporterin Anna Magel hat sich in der jüdischen Gemeinde Frankfurt umgehört.
Ein Hakenkreuz. Daneben die Worte Juden raus. Elisheva Patterson-Beisal läuft es kalt den Rücken runter, wenn sie an die Schmierereien an ihrer Hauswand denkt. Im Sommer 2014, als sich der Konflikt zwischen Israel und Palästina zuspitzt, wird die Frankfurterin und gläubige Jüdin Opfer von antisemitischer Gewalt.
Da waren wir völlig schockiert. Das war aber vergleichsweise harmlos. Ein paar Wochen später hat man uns in der Nacht im Badezimmer das Fenster eingeschlagen mit einer vollen Bierflasche. Und ich bin dann rausgerannt auf den Balkon und habe gerufen, was denn da los sei. Und dann hat man mir entgegengerufen, geh doch rein, Judenschwein.
Nach diesem Vorfall fühlten sich Elisheva Patterson-Beisal und ihre Kinder nicht mehr sicher in ihrer Erdgeschosswohnung. Die Familie beschloss daher umzuziehen. Die Täter wurden von der Polizei nie gefasst, erzählt Patterson-Beisal. Der Hass gegen Juden sei spürbar. Und dieser komme nicht nur von Seiten der Rechtsgesinnten, sondern auch aus Teilen der muslimischen Bevölkerung.
Obwohl ich dazu auch sagen muss, dass wirklich sehr, sehr gute Freunde von mir sind Moslems, die auch zu mir zum Beispiel zum Schabbat kommen, die mit mir Schabbat feiern und sich danach ins Wohnzimmer zurückziehen und beten. Und das ist überhaupt kein Problem. Wir schaffen das wunderbar. Wir haben da gar keine Schwierigkeiten.
Dass Muslime, Juden und Christen befreundet und gut zusammenarbeiten können, findet auch Meron Mendel. Der gebürtige Israeli ist Leiter der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt. Sein Team besteht aus Mitarbeitern unterschiedlicher Kulturen und Religionen. Gemeinsam helfen sie zum Beispiel Menschen, die Opfer von rassistischer Gewalt wurden, und leisten Aufklärungsarbeit, um Antisemitismus, Fremdenhass und Homophobie zu bekämpfen, erklärt Meron Mendel.
Wir sehen eine klare Verbindung zwischen diesen Formen von Hass gegen Gruppen in der Gesellschaft. Und wenn Hass gegen Muslimen stärker wird, erstaunlicherweise merken wir, dass der Hass oder Ausdrucksformen von Antisemitismus auch stärker werden. Das hängt sehr, sehr stark miteinander zusammen.
Deshalb ist es so wichtig, die Augen vor Intoleranz und Fremdenhass nicht zu verschließen, sagt auch Elisheva Patterson-Beisal.
Wir müssen uns alle emanzipieren, wir müssen alle dieses Schubladendenken, damit müssen wir aufhören. Die Faschisten und die Terroristen, die sind verloren wahrscheinlich für uns. Aber die schweigende Mehrheit, die muss aufhören mit dem Schubladendenken und aufhören, Leute danach zu beurteilen, was sie für eine Hautfarbe oder für eine Religion haben.
HR Info. Gesellschaft.
Heute zum Thema Antisemitismus. Eigentlich ist Antisemitismus verpönt. Niemand will Antisemit sein. Gleichzeitig sind antisemitische Vorurteile vorhanden, manchmal ganz offen, wie wir vorhin in dem Beitrag gehört haben, meistens aber doch eher subtil und versteckt. Was das für Vorurteile sind und wie man sie überhaupt erkennen kann, das wollte ich von Sebastian Winter wissen. Er ist Sozialpsychologe an der Universität Bielefeld mit Arbeitsschwerpunkt Antisemitismus. Herr Winter, wie äußert sich Antisemitismus heute?
Zum Beispiel zeigt sich sowas wie eine Umfrage letztes Jahr, wo 40% der Aussage zustimmen, Israel führt einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser. Oder 27% sagen, die israelische Politik sei, Zitat, im Prinzip nichts anderes als das, was die Nazis mit den Juden gemacht haben.
Gut, aber da sind wir ja gleich bei der Kritik, dass man Israel nicht kritisieren darf. Ist das dann auch schon antisemitisch?
Nein, überhaupt nicht. Man kann natürlich die israelische Politik genauso kritisieren wie jede andere Politik auch. Das Interessante ist diese Obsession mit Israel, also dieser Überschwang, unbedingt Israel kritisieren zu wollen. Und dann, also das erstens und zum zweiten, die Art und Weise, wie das passiert, indem es doch sehr massiv mit Vergleichen mit dem Nationalsozialismus passiert, was, wenn zum Beispiel die französische Politik kritisiert wird, nicht der Fall ist. Da zeigt sich ein Überschwang in der Kritik, die doch verweist auf etwas anderes, nämlich auf einen Moment von Schuldabwehr, von Reinhalten der deutschen Identität, von Täter-Opfer-Umkehr etc. Also es wäre quasi eine Verschiebung auf Israel. Die sind mindestens genauso schlimm und damit ist man selbst oder Deutschland, mit dem sich dann identifiziert wird, nicht mehr so schlimm. Das ist aber, wie gesagt, nur so eine Facette, die aktuell wichtig ist. Die zweite Facette wäre natürlich der islamistische Antisemitismus. Auch der spielt in Europa, in Deutschland eine Rolle. Der islamistische Terror ist tatsächlich eine Bedrohung. Und die antisemitische Grundstruktur da drin wird meines Erachtens immer noch viel zu wenig thematisiert. Der IS rekrutiert ziemlich erfolgreich unter deutschen Jugendlichen. Auch das ist ein Aspekt von Alltag, von Alltagsantisemitismus oder von Alltagsideologien, der sicherlich wichtig zu thematisieren ist. Es gäbe auch noch eine dritte Facette, der ganz, ich sag mal, klassische, verschwörungstheoretisch-völkische Antisemitismus, der am prägnantesten formuliert, findet sich das tatsächlich in der extremen Rechten. Da war zum Beispiel vor einiger Zeit beim Aufmarsch ein Transparent, auf dem stand, ob Dortmund, Erfurt oder Buxtehude, der Feind ist und bleibt der Kapitalismus. Und das ist typisch für diesen aktuellen verschwörungstheoretischen Antisemitismus. Es ist klar, es geht um Juden, wie auf diesem Transparent, auf Buxtehude, reimt sich natürlich Jude. Gleichzeitig wird aber geredet eher über den Kapitalismus, die Banken, die Konzerne, die USA vor allem. Und da werden dann häufig sehr große Verschwörungstheorien drum gebastelt, wieso diese an quasi allem Unglück der Welt schuld sein. Arbeitslosigkeit, Zusammenbrüchen von Banken, Wirtschaftskrise, auch die Flüchtlingskrise wird teilweise zurückgeführt auf solche Verschwörungen.
Gut, also das sind jetzt alles auch manchmal sehr schwierig zu greifende Vorurteile oder Antisemitismus, den man ja dann auch nicht auf den ersten Blick erkennt. Genau. Gibt es denn aber trotzdem auch tatsächlich antisemitisch begründete Straftaten in den letzten Jahren, die auch eventuell zugenommen haben?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch den ganz offenen Antisemitismus, das berühmte Du Jude auf dem Schulhof. Oder vor einiger Zeit gab es eine Umfrage bei Schülerinnen und Schülern, eine Einstellungsumfrage, da wurde gefragt, stimmen Sie zu, Juden sind überheblich und geldgierig. So, und auch da gab es erstaunliche Zustimmungswerte. Also auch dieser ganz offene Antisemitismus ist durchaus vorhanden.
Sie hören HR Info heute zum Thema Antisemitismus. Ich würde gerne das Stichwort Schulhof nochmal aufgreifen. Viele Lehrer und Lehrerinnen beklagen, dass vor allem bei muslimischen Schülern antisemitische Aussagen zunehmen. Mein Kollege Wolfgang Hettfleisch hat sich an einer Frankfurter Schule genau zu diesem Thema umgehört.
Türkan Kanbiçak ist hart im Nehmen. Das muss sie sein als Berufsschullehrerin in Frankfurt. Der Ton unter den Schülern ist rau.
Du Jude als Schimpfwort oder auch andere Schimpfwörter zum Beispiel gegenüber behinderten Menschen, du Spast, sind relativ üblich.
Jemanden als Jude zu bezeichnen, um ihn zu beleidigen und gleichzeitig allen Juden bestimmte Merkmale anzudichten, das scheint wieder Alltag zu sein auf deutschen Schulhöfen. So erlebt es jedenfalls die Muslima Kanbiçak, die auch für das pädagogische Zentrum des Fritz-Bauer-Instituts arbeitet.
Das ist leider ziemlich normal und gehört in unseren Schulalltag, aber leider überhören das auch manche Kolleginnen und Kollegen.
Die Lehrerin weicht dem Thema nicht aus. Sie hinterfragt die Vorurteile ihrer Schüler, fragt nach deren eigenen Erfahrungen mit Rassismus, zwingt sie, Rolle und Perspektive zu wechseln. Arif Arslaner verfährt ähnlich. Der Geschäftsführer des Vereins Kubi, der an 7 Frankfurter Schulen Sozialarbeit leistet, sagt, judenfeindliche Klischees seien unter muslimischen Jugendlichen verbreitet.
Manchmal auch ohne nachzudenken, plappern sie nach, was sie irgendwo gehört haben. Und daher ist es mir sehr, sehr wichtig zu differenzieren. Geht es um einen Jugendlichen, der irgendwo diese Tendenz als eine Ideologie hat? Oder geht es nur um diesen Alltagsgebrauch, die mal so in Anführungszeichen dumm geschwätzt wird?
Das dumme Geschwätz ist gefährlich. Aber Arif Arslaner ist es lieber, wenn Jugendliche ihre Vorbehalte gegen Juden äußern.
Ich finde ihm gut, wenn jemand rassistische Tendenzen auf den Tisch bringt, anstatt schweigt und aber woanders in seiner Gruppe diese rassistische oder antisemitische Gedankengut weiterverbreitet.
Die Sozialarbeiter des Vereins Kubi bieten soziales Training an. Ein Grundsatz dabei lautet: Wer selbst respektiert werden will, muss bereit sein, andere zu respektieren. Es gibt viel zu tun. Laut Türkan Kanbiçak kursieren in Schulen antisemitische Stereotype, die viele hierzulande für weitgehend überwunden hielten.
Für den größten Teil möchte ich behaupten, dass das Schimpfwort Du Jude relativ unreflektiert benutzt wird, im Sinne von Du Geizhals oder Du bist hinterhältig.
Der geldgierige und verschlagene Jude war ein Klassiker der nationalsozialistischen Propaganda. Wenn sich Schüler heute so äußern, sagt Türkan Kanbiçak, dann gelte es einzugreifen.
Man sollte das nicht einfach so überhören. Ich habe gute Erfahrung damit gemacht, wenn man direkt fragt, was meinst du jetzt eigentlich? Und wie fändest du das, wenn ich sagen würde, du Moslem, du Katholik, du Protestant?
Das wird nicht alle beeindrucken, die in der Schule antisemitische Sprüche klopfen. Aber Türkan Kanbiçak und Arif Arslan erfinden, es sei schon etwas erreicht, wenn man wenigstens einige ins Grübeln bringe.
Das war ein Beitrag von Wolfgang Hettfleisch zum Thema Antisemitismus an den Schulen. Aber nicht alle Lehrer wissen so genau wie die soeben gehörte Berufsschullehrerin, wie sie darauf reagieren sollen, wenn sich ihre Schüler antisemitisch äußern. Darüber habe ich mit Sebastian Winter gesprochen. Der Sozialpsychologe forscht an der Universität Bielefeld zum Thema Antisemitismus in der Alltagskommunikation. Herr Winter, eigentlich wird das Thema Nationalsozialismus und Holocaust doch in jeder Schule behandelt. Also es gehört quasi zum Grundwissen eines jeden Schülers. Warum wird scheinbar der Bezug zur Gegenwart nicht hergestellt?
Das ist auf jeden Fall ein Problem. Dadurch entsteht der Eindruck, so etwas wie Judenfeindschaft ist ein historisches Thema. Das gab es, das war ganz schlimm. Gleichzeitig aber hat das meines Erachtens fast einen verdeckenden Charakter, weil halt, wenn es dann um Judenfeindschaft geht, um Antisemitismus, man immer nur an den Nationalsozialismus denkt, an die Vergangenheit und unsensibel wird für die aktuelle Situation. Und was sich übrigens sehr anbieten würde, meines Erachtens, ist die intensivere Beschäftigung mit nationalsozialistischer Ideologie. In Texten mit den Bildwelten, die geschaffen wurden von den Nationalsozialisten, weil die sich, was Verschwörungstheorien angeht, was die Assoziation des Judentums mit dem gesichtslosen Kapitalismus, der Entfremdung in der modernen Welt etc. anbelangt, da die Bilder sich teilweise doch sehr ähneln, die heute en vogue sind und die damals vertreten wurden.
Ja, und was könnten Lehrer und Lehrerinnen sonst noch tun?
Ja, als allererstes sollten sie selbstreflexiv damit umgehen. Es gab vor einiger Zeit ein spannendes Forschungsprojekt an der Hochschule Hannover von Wolfram Stender geleitet. Der hat Gruppendiskussionen geführt mit Schülern, Schülerinnen und aber auch die Lehrkräfte interviewt. Und interessanterweise hat er bei den Lehrkräften zwei sehr unterschiedliche Muster gefunden, nämlich einerseits ein Verleugnen des Antisemitismus, also dass die Lehrerinnen und Lehrer sagen, sowas gibt es bei uns gar nicht, so kommt bei uns nicht in der Schule vor. Oder aber zum Zweiten eine sehr empörte und skandalisierende Betonung, wie schlimm der Antisemitismus an der Schule sei, wie weit verbreitet antisemitische Sprüche seien unter den Schülerinnen und Schülern, allerdings nur unter den muslimischen. Und da ist ja ein Missverhältnis. Also entweder wird der Antisemitismus ganz geleugnet oder er wird nur gesehen bei muslimischen Schülerinnen und Schülern.
Hör ich daraus, dass das nicht stimmt?
Genau, sicherlich ist das überpauschalisierend. Das Interessante ist eher, es geht darum, den Antisemitismus zu verschieben. Also es wird das Ressentiment nicht als Eigenschaft der eigenen deutschen Wir-Gruppe wahrgenommen, da ist es verpönt, sondern es wird auf eine andere Gruppe übertragen. Die da sind antisemitisch, nicht wir. Und so erscheint dann eine tendenzielle Fremdenfeindlichkeit gegen die Muslime geradezu als etwas Emanzipatorisches, Aufklärerisches.
Okay, so. Das heißt, gibt es denn Zahlen, die dann sagen, okay, es sind aber auch wirklich deutsche Jugendliche, die auch genauso antisemitisch sind wie jetzt, sage ich mal, muslimische Jugendliche?
Ja, es gibt eine Studie von 2007 von Bredfeld und Wetzels. Die haben festgestellt, dass so offen antisemitische Aussagen es tatsächlich eine höhere Zustimmungswert gibt bei jungen Musliminnen und Muslimen. Also auch die haben in der Schule geguckt. Aber gleichzeitig gibt es das aber natürlich auch bei den nicht-muslimischen deutschen Jugendlichen. Und interessanterweise ist der Wert am höchsten für die in Deutschland aufgewachsenen jungen Musliminnen und Muslime. Also das heißt, der Antisemitismus wird nicht nur aus den Herkunftsländern mitgebracht, sondern wird virulent gerade in Deutschland. Da sind die Werte halt am höchsten. Das ist ganz spannend. Es gibt Hinweise darauf, dass in Schulklassen der Antisemitismus teilweise geradezu eine integrative Funktion haben kann. Also jenseits rassistischer Kategorisierungen unter den Schülerinnen und Schülern, jenseits ethnischer Grenzziehungen, können sich dann alle auf den Juden als Feind einigen. Du Jude können alle als Schimpfwort benutzen.
Okay, und das verbindet natürlich Juden, dann auch Jüdin. Wieder. Jetzt haben Sie ja ganz am Anfang auch ganz grob mal gesagt, es ist eigentlich hier in der Gesellschaft Konsens, dass Deutschland aufgrund seiner Geschichte gerade im Hinblick auf Antisemitismus sehr wachsam sein muss. Mhm. Das ist oft auch einer der wenigen Punkte, der parteiübergreifend Konsens ist. Wie steht es da zum Beispiel bei der AfD? Wie stehen die zum Thema Antisemitismus?
Ja, die AfD, das ist ganz interessant. Da findet sich das Muster, dass antisemitische Ausfälle von Mitgliedern einerseits sehr häufig vorkommen, es eine sehr offensichtliche Nähe gibt, gerade in diesem verschwörungstheoretischen Spektrum. Gleichzeitig werden diese Ausfälle dann teilweise aber auch geahndet. Also vor einiger Zeit musste ein Abgeordneter in Brandenburg ja zum Beispiel die AfD-Fraktion verlassen, nachdem er eine antisemitische Karikatur gepostet hatte. Also ich würde sagen, da ist ein ähnliches Muster, wie ich es vorhin beschrieben hatte, für die Schulklassen, dass der Antisemitismus kritisiert wird, wenn er bei den anderen auftaucht, bei den Muslimen. Gleichzeitig aber ermöglicht diese Verschiebung des Antisemitismus auf die anderen. Ja, gerade, dass er als eigene Eigenschaft, als eigenes Denkmuster, als eigenes Ressentiment gerade nicht in Frage gestellt werden muss, etc. Es kann unterschwellig festgehalten werden an dem eigenen Ressentiment, weil man ja in der moralisch reinen Position ist, dass man sich gegen den Antisemitismus der anderen wendet. So.
Wie schätzen Sie das ein? Wird das Thema Antisemitismus denn politisch in Deutschland nach wie vor ernst genommen?
Ich denke schon. Also in dem öffentlichen Raum, im politischen Raum wird es ernst genommen, gibt es immer wieder Versuche, es zu thematisieren. Die Frage ist, wie wirksam das auf der Alltagsebene ankommt. Das, denke ich, ist eher das Problem. Natürlich könnte viel mehr getan werden für Präventionsarbeit, für Aufklärungsarbeit, weil, wie gesagt, das Ressentiment ist virulent. Es wird häufig gar nicht erkannt,
sagt der Sozialpsychologe und Mitarbeiter des Instituts für Geschlechterforschung an der Universität Bielefeld, Sebastian Winter. Herzlichen Dank für das Gespräch. Dass das Thema Antisemitismus über 70 Jahre nach dem Krieg noch lebendig bleibt, verdanken wir auch der unermüdlichen Arbeit vieler Überlebender. So zum Beispiel von Trude Simonsson. Die Frankfurterin ist mittlerweile 95 Jahre alt. Eske Hicken hat sie getroffen.
Trude Simonsson lebt in einer kleinen Wohnung im Frankfurter Westend. Eine liebenswürdige Dame mit einem strahlenden Lächeln und beeindruckender Ausstrahlung. Sie setzt sich und schaut aufmerksam auf ihr Gegenüber, bereit, über ihre Geschichte zu sprechen. Sie hat als Jüdin mehrere Konzentrationslager überlebt. Ihre Eltern wurden im KZ ermordet. Geboren wird sie im tschechischen Olmütz. Mit der Machtübernahme der Nazis verändern sich die Menschen dort plötzlich.
Das geht von heute auf morgen. Jeder ist auf die andere Seite gegangen, damit er mich nicht grüßen muss und so.
Trude Simonsson ist in der zionistischen Jugendbewegung aktiv. Erst wird ihr Vater verhaftet, sie selbst kommt 1942 ins Ghetto Theresienstadt, wo schon ihre Mutter ist. Zeitweise sterben dort täglich 100 Menschen. Unter den Gefangenen sind auch viele Kinder. In Theresienstadt lernt Trude Simonsson auch ihren späteren Mann kennen, Berthold Simonsson. Mit ihm zusammen wird sie 1944 ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Dorthin, wo der Nazi-Verbrecher Josef Mengele die Menschen in den Tod schickt oder zum Arbeiten.
Und dann erinnere ich mich an Herrn Mengele, Daumen rechts, Daumen, wo ich nicht wusste, was passiert. Das war auch ganz furchtbar. Karge schon und nackt mussten wir durch den Kordon der SS.
Sie weiß noch, wie sie taxiert wurde von den SS-Männern.
Hämisch. So genau habe ich da nicht hingeguckt. Was allein das gespürt sozusagen.
Kurz darauf bricht ihre Erinnerung weg, solange sie in Auschwitz ist. Eine Ohnmacht der Seele nennt sie es. Wie sie das alles überlebt hat, sie weiß es nicht.
Das Schicksal soll einen nicht so viel aufweisen, wie man aushalten kann. Ich weiß es bis heute nicht, wie wir das geschafft haben. Aber die Kultur hat uns dabei sehr, sehr geholfen.
Sie und ihr Mann überleben. 1955 ziehen sie nach Frankfurt. In ein Deutschland, in dem die Nazis bald wieder auf hohen Posten in Staat und Justiz sitzen. Trude Simonsson ist immer noch wütend darüber. Und trotzdem spürt sie keinen Hass.
Ich habe kein Talent zum Hass. Ich kann wütend werden. Aber hassen ist ja was Längeres, ja? Kann ich nicht.
Stattdessen macht sie es sich zur Lebensaufgabe, anderen zu helfen. Unter anderem betreut sie straffällige Jugendliche. Sie wird Vorsitzende des jüdischen Gemeinderats. Und seit Ende der 70er Jahre spricht sie vor Schülern und Erwachsenen. Sie begeistert ihre Zuhörer, auch weil sie Humor hat. Allerdings, und so geht es vielen Überlebenden, mit ihrem eigenen Sohn hat sie noch nie über ihr Schicksal gesprochen.
Nein, das konnte ich nicht, weil er mich nicht gefragt hat. Sag ich, Mischa, ich habe die ganze Zeit gewartet, dass du uns fragen wirst. Warum hast du uns nicht gefragt? Ich wollte euch nicht belasten. Und warum hast du nicht? Ja, ich wollte euch nicht belassen. Hat noch immer nicht gefragt.
Heute geht Trude Simonsson noch täglich spazieren und sie verfolgt die Nachrichten. Die AfD, Pegida, der NSU, das mache ihr Angst, sagt sie.
Sie hörten ein Porträt der Holocaust-Überlebenden Trude Simonsson von Eske Hicken. Das war die Sendung Gesellschaft. Diese können Sie auch nachhören auf hrinforadio.de oder sich als Podcast herunterladen. Mein Name ist Anne Bayer.